Es war wieder ein sehr erhellendes und lustiges Thema. Oder eigentlich ist das Thema ernst, aber ich finde, wir haben einen lustigen Abschluss gefunden. Danke.
Jetzt haben wir eine Neuheit, weil Johannes und ich haben ein Gemeinschaftsprojekt gemacht. Wir haben euch gemeinsam ein Basic-Skript geschrieben über Atemwegssicherung bzw. Atemwegsmanagement.
Wenn wir doch koordiniert hätten, wer welches Thema macht, beziehungsweise ich richtig gelesen hätte, wer welches Thema hat, hätten wir manches Kapitel nicht zweimal vorbereitet.
Das stimmt. Ja, ich meine, die Atemwegssicherung ist ja nun eine der wichtigsten Sachen, wenn es um die Vitalfunktionssicherung von Intensiv- und Notfallpatienten geht. Und da gibt es ganz viele Meinungen zu und wir haben mal versucht, aus verschiedenen Quellen euch ein Skript zu schreiben und euch das jetzt auch akustisch zu präsentieren, von nicht-invasiven Techniken über die supraglottischen Atemwege, über die endotracheale Intubation, Videolaryngoskopie zu den absoluten Rescue-Techniken.
Genau, mit Indikation, Durchführung, Nebenwirkung und so weiter und so fort. Ihr findet im Skript auch ein paar Bilder zu den einzelnen Tools, die man da so machen kann. Ihr findet mal das ein oder andere YouTube-Video verlinkt, natürlich auch 735.000 Quellenangaben zu Lehrbüchern, Literatur und so weiter und so fort. Sollen euch irgendwelche Fehler auffallen, dann bitten wir in bester Foam-Manier, wie immer, um Korrektur. Ich will aber gar nicht jetzt hier vorgreifen, weil ich laber die ganze Zeit schon. Jetzt kommt Torben und erzählt. Fängt mit den nicht-invasiven Techniken an.
Nee, erstmal fangen wir an mit den, was sind denn überhaupt Indikationen zur Atemwegssicherung? Also neben der elektiven OP gibt es ja so ein paar Indikationen für die notfallmäßige Atemsicherung. Das ist einmal die respiratorische Insuffizienz, also Hypoxie oder Hyperkapnie, Vigilanzminderung, neurologisches Defizit mit Aspirationsgefahr, Polytrauma oder schweres Trauma, besonders das Schädel-Hirn-Trauma mit einer GCS kleiner 9, aber auch hämodynamische Instabilität ist zumindest eine relative Indikation zur Atemwegssicherung und zu erwartende rapide Verschlechterung des Atemwegs. Als typisches Beispiel fällt mir da das Inhalationstrauma ein, aber auch die schwere Anaphylaxie.
Ja, genau. Das ist genau. Sehr praktisch. Man kann parallel in dem Dokument jetzt hier noch Änderungen hinzufügen. Das heißt, wahrscheinlich werden wir am Ende dieses Podcasts nicht mehr 29 Seiten, sondern 30 haben.
Genau. Du hast gerade was gelöscht, was ich geschrieben habe. Egal. Oh ja. Dann müssen wir die sofortige von der dringlichen Atemwegssicherung unterscheiden. Die sofortige Atemwegssicherung ist bei anhaltendem Atem- und Kreislaufstillstand. Das heißt, du musst jetzt irgendwie den Atemweg sichern. Und die dringliche Atemwegssicherung ist im Unterschied dazu bei einer erhaltenen Spontanatmung, also Dyspnoe, Bewusstseinsverlust oder sich entwickelndes Atemwegsproblem. In diesem Fall bleibt Zeit für Präoxygenierung, eine orientierende Untersuchung für zum Beispiel einen schwierigen Atemweg und eine ordentliche Vorbereitung der Ausrüstung. Hierzu haben wir auch eine Checkliste, da gehen wir noch drauf ein, aber da gibt es super viele Checklisten im Netz, ob es von den Nerdfallmedizinern ist oder von vielen, vielen anderen Formquellen. Alle Patienten mit einer dringlichen Atemwegssicherung, da sollten wir uns einmal kurz umschauen, was haben wir denn hier für ein Setting? Was ist mit unseren persönlichen Ressourcen? Sind wir selbst, wie ist unser eigener Ausbildungsstand, wie ist unser Kenntnisstand, aber auch, wie fühlen wir uns an dem Tag? Glauben wir, dass wir die Atemwegssicherung hinkriegen? Dann die Ressourcen des Notfallteams. Wie ist da der Ausbildungs- und Kenntnisstand? Kennt sich das Team? Weiß ich überhaupt, wie gut die anderen das können? Umstände an der Einsatzstelle oder auch in der Klinik. Bin ich gerade auf Station, weil ich hier als Notfallteam von der Intensivstation zu einem Reha-Ruf oder ähnlich gerufen wurde? Es liegen noch zwei andere Patienten im Zimmer. Die Schwester von Normalstation ist da nicht so geübt drinne und der Notfallrucksack ist meiner Intensivpflegekraft auch nicht so bekannt und ich selbst kenne mich da aber auch gar nicht so gut auf. Oder bin ich in meiner OP-Einleitung oder auf der Intensivstation, wo ich alles zur Hand habe, was ich so brauche. Das sind ja schon große Unterschiede. Aber natürlich auch präklinische Sachen an der Einsatzstelle. Regnet es gerade? Ist es dunkel? Oder scheint die Sonne auf mein Videolaryngoskop-Display und ich kann gar nichts erkennen? Also
was der Fall für die Rettungsdecke.
Entfernung zum nächsten besseren geeigneten Ort, also präklinisch Entfernung zur Klinik, innerklinisch, wie lange brauche ich, um in den sicheren Hafen meines Schockraums oder der Intensivstation zu kommen. Und der Patientenzustand, Vorerkrankung, Begleiterkrankung, gibt es gerade eine ausreichende Oxygenierung? Ist der Atemweg zu erwarten schwierig, wie zum Beispiel beim Inhalationstrauma. Wenn er noch suffizient atmet und der Weg in die Klinik nicht so weit ist, würde ich vielleicht auch sagen, ich melde mich mal im Schockraum an, da soll der Anästhesist schon stehen, aber ich probiere das jetzt hier nicht, weil wenn das nicht klappt, wenn der Weg natürlich eine halbe Stunde in die nächste Klinik ist,
dann erkläre ich dir später, wie das du dann machst.
Oder so. Genau, bei einer sofortigen Atemwegssicherung haben wir keine Wahl, da müssen wir sofort ran. Genau. Dann kommen wir zu den nicht-invasiven Techniken. Das sind alles Überbrückungstechniken. Am Ende steht fast immer die endotracheale Intubation, über die wir auch noch sprechen wollen. Aber es gibt viele Techniken, wie wir derzeit bis dahin überbrücken. Und die nicht-invasiven Techniken sind die Sachen, die wir meistens am schnellsten verfügbar haben und wo wir ohne große Eingriffe in den Patienten trotzdem versuchen können, eine Ventilation bzw. zumindest eine Oxygenierung herzustellen. Die Beutelmaskenbeatmung ist dabei meist die einfachste Maßnahme, um das zu machen. Genau. Kommen wir erstmal zu den ganz einfachen Techniken, nämlich dem Öffnen des Atemweges. Ja, toll. Manchmal ist auch schwierig. In jeder Notfallsituation, bei der es zu einer beeinträchtigten Atmung kommt, sollten wir vor Einleitung von irgendwelchen weiteren Maßnahmen einmal den oberen Atemweg öffnen, weil der ja auch irgendwie verlegt sein kann. Und der häufigste Grund ist, dass der Zungengrund zurücksinkt. Das lernt man in jedem Erste-Hilfe-Kurs und an der Pharynx-Hinterwand zum Liegen kommt und damit den oberen Atemweg verschließt. Dafür gibt es verschiedene Techniken. Die einfachste Technik ist der Kreuzgriff. Und der Kreuzgriff ist gar nichts, um den Zungengrund anzuheben, sondern einfach nur der Griff, den wir bei jeder Intubation fast verwenden, um den Mund zu öffnen. Wir legen den Zeigefinger unserer rechten Hand auf die Zähne des Oberkiefers und den Daumen stützen wir im Unterkiefer ab, meistens auch an den Zähnen. Und dann drücken wir die beiden Finger über Kreuz und öffnen so den Mund.
Das ist ein schönes Bild jetzt, was man machen könnte. Ines vor ihm kommt, wie sie versucht, sich mit dem Kreuzgriff das anhand der Beschreibung nachzumachen. Und alle,
ich habe nur überprüft, ob das auch geht, was er erzählt.
Also es wird 1000 Anästhesisten geben, die euch andere, bessere Griffe zum Öffnen des Mundes erklären werden. Es gibt bestimmt auch noch andere Techniken. Vorteil des Kreuzgriffes ist, man hat relativ viel Kraft, weil wenn man die Finger nicht überkreuzend drückt, hat man einfach weniger Kraft. Und er ist einfach in der Literatur auch der typisch beschriebene Griff. Als kleinen Trick noch, man sollte darauf achten, dass man das möglichst weit im Mundwinkel tut, weil gerade wenn man ihn intubieren will, kommt man ja mit dem Laryngoskop von der anderen Seite. Und wenn man zu weit mittig den Griff ansetzt, dann kann man die Zunge nicht mehr richtig auf die linke Seite verdrängen. Genau. Genau. Das erstmal soweit zum Kreuzgriff. Dann kommt auch die typische Erste-Hilfe-Sache, nämlich die Reklination des Kopfes. Bei der Reklination des Kopfes machen wir was? Wir fassen den Kopf an der Stirn und zum Beispiel am Unterkiefer und verschieben ihn in den Nacken und dadurch kommt es zu einem Anheben. Nicht?
Ich überlege gerade, wie du den Unterkiefer in den Nacken verschiebst.
Nein, die Stirn zum Nacken. Also du überstreckst den Kopf halt. Wie beschreibt man das?
Ja, du überstreckst den Kopf.
Ja, okay.
Ja.
Okay. Du überstreckst den Kopf. dadurch kommt es zum Anheben des Zungengrundes und damit zum Öffnen des oberen Atemweges. Im Englischen heißt das Manöver übrigens entweder Head-Tilt-Chin-Lift-Manöver oder Trauma-Chin-Lift. Ja, also ein fancier Name für das Überschrecken des Kopfes. Kommen wir zu dem Anästhesiegriff überhaupt, zum Esmarch-Handgriff. Der Esmarch-Handgriff erlaubt neben einer Anhebung des Zungengrundes die Inspektion des Mundes und gibt dem Behandler die Möglichkeit, Sekret, Blut, Erbrochenes aus dem Mundraum zu befreien. Zur Technik: den Unterkiefer des Patienten so umfassen, dass die Daumen auf dem Kinn und die übrigen Finger im Kieferwinkel zum Liegen kommen, mit den Fingern den Unterkiefer nach oben ziehen und mit den Daumen gleichzeitig den Unterkiefer öffnen.
Also, ich finde das sehr amüsant, weil es ist unglaublich schwierig, eine völlig routinierte Handbewegung, die man sozusagen jeden Tag 30.000 Mal, also 30.000 Mal natürlich nicht, aber die man, wenn man so einen OP-Tag hat, mindestens 5-6 Mal am Tag macht, in Worte zu fassen.
Ja, ich habe also, mir auch wirklich einen abgebrochen, muss ich wirklich sagen. Auf jeden Fall, wenn man das durchgeführt hat, kann man das mit einer Hand dann so fixieren und mit der anderen Hand absaugen, wie auch immer. Genau, das waren jetzt erstmal die Handgriffe, die man können sollte oder von denen man schon mal gehört haben sollte. Kommen wir zur Maskenbeatmung. Die Maskenbeatmung, das haben wir schon häufiger im Podcast gesagt, ist eine doch schwierig zu erlernende Fertigkeit, ist bei Reanimationen aber trotzdem mit einem besseren Outcome als die erweiterten Airway-Maßnahmen vergesellschaftet. Daher ist die Maskenbeatmung in den Reanimationsrichtlinien fest verankert und wir sollten uns zumindest mit dem theoretischen Konstrukt auseinandersetzen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine passende Beatmungsmaske, Maskengröße 4 oder 5. Wir brauchen einen Beatmungsbeutel oder ein Beatmungsgerät, das geht beides, und eine ausreichende Frischluftzufuhr, bei einem Beatmungsgerät meistens aus einer Flasche direkt oder bei einem Beatmungsbeutel ein Reservoir oder ein Demandventil. Wie sollte der Patient positioniert sein? Der Patient sollte flach auf dem Rücken liegen. Der Behandelnde positioniert sich am Kopfende des Patienten. Zusätzlich sollte der Kopf am besten in der verbesserten Jackson-Position liegen. Das heißt, leicht erhöht, der Kopf mit einem Kissen. Die OP-Kissen sind optimal. Infusionsflaschen eignen sich, was man nicht gerade zur Hand hat. Ja? Risikofaktoren. Die Inzidenz für eine schwierige Maskenbeatmung liegt schon im innerklinischen Bereich bei 2%, für eine unmögliche Maskenbeatmung bei 0,15% der Patienten. Es ist davon auszugehen, dass die Inzidenz bei Notfallsituationen und präklinisch deutlich, deutlich höher liegt. Was sind Faktoren, bei denen wir von vornherein sagen können, das wird eine schwierige Maskenbeatmung? Das ist einmal Adipositas, das kennt, glaube ich, jeder, der es schon mal gemacht hat. Höheres Alter, weil einfach die Gesichtshaut schlaffer wird, um es mal so zu sagen.
Der Haut... Tonus.
Der Hauttonus, fehlende Zähne und Steifheit habe ich es genannt. Damit meine ich sowohl Thoraxrigidität, man denke an Opiate, die das hier gerne mal machen, oder ein hoher Muskeltonus bei zum Beispiel inadäquater Narkosetiefe oder fehlender Muskelrelaxierung. Apnoe und Schnarchen, also dieses ganze Apnoe-Syndrom, macht auch eine schwierige Maskenbeatmung. Im Englischen fassen sie diese Faktoren unter den Akronymen MOAND und BONES zusammen. Das habe ich hier auch nochmal in das Skript reingeschrieben. BONES steht für Beard, also Bart habe ich noch vergessen. Das muss da oben eigentlich auch noch rein. OBSIS, also Obesity, also Fettleibigkeit. No Teeth, Elderly und Sleep, Apnea, Snoring. Indikationen haben wir schon gesagt, insuffiziente Ventilation bzw. Apnoe. Relative Kontraindikationen sind Verlegungen des oberen Atemweges, aber die haben wir ja schon freigemacht. Frontobasale Verletzungen, also Versetzungen des Mittelgesichts, und der nicht nüchterne Patient, der sicherlich in einer Notfallsituation ist jeder Patient als nicht nüchtern anzusehen, trotzdem ist das nur eine relative Kontraindikation. Es gibt keine absoluten Kontraindikationen für die Maskenbeatmung. Komplikationen, sollte man einmal kurz drüber sprechen, ist, glaube ich, auch jedem klar. Gastrale Luftinsufflation kann zu einer Regurgitation führen und damit zu einer Aspiration von Mageninhalt. Außerdem kann es bei schlechtem Zahnstatus zu Zahnschäden kommen. Kurz zu der gastralen Luftinsufflation. Um das zu vermeiden, sollten Beatmungsdrücke von über 20 Millibar, optimalerweise unter 15 über 15 Millibar, vermieden werden, da das dem Verschlussdruck des unteren Ösophagus-Sphinkters entspricht. Genau. Das wird auch jedem Anästhesisten relativ früh beigebracht, von wegen dreh das APL, also das Adjustable Pressure, den Adjustable Pressure Limitator, nicht höher als 18.
Wurde und am besten so niedrig wie möglich.
Genau. Erfolgskontrolle ist einmal klinische Zeichen wie sichtbare Thorax-Exkursion und ein hörbares Entweichen der Luft oder aber Kapnometrie, Kapnographie oder beim Narkosegerät natürlich auch die expiratorische
die Flowkurven.
Flowkurve. Techniken zur Handhabung der Maske. Und jetzt, das ist genau wie bei den Sachen mit S-March-Handgriff. Das sind natürlich viele, viele Feinheiten, wo jemand sagen wird, ah, das mache ich aber anders und so wie ich es mache, ist viel besser. Ich habe jetzt versucht, so das generelle Wissen aufzuschreiben, wie es in den meisten Lehrbüchern steht. Der C-Griff ist nämlich, glaube ich, die verbreitetste Methode, um die Maske zu halten und eine Maskenbeatmung zu machen. Da er eine einhändige Fixierung der Beatmungsmaske ermöglicht, sodass die andere Hand für den Beutel frei ist, beziehungsweise wenn man es dann doch über Beatmungsgerät macht, für andere Tätigkeiten. Genau, allerdings ist es auch die unsicherste Methode, um eine Maskenbeatmung durchzuführen. Wie macht man den C-Griff? Daumen und Zeigefinger liegen auf der Beatmungsmaske und bilden ein C. Die Beatmungsmaske wird von der Nase her auf das Gesicht des Patienten aufgesetzt. Der kleine Finger, und jetzt schreien meistens die Frauen, liegt optimalerweise im Kieferwinkel des Patienten. Jetzt sagen die ersten PJlerinnen zu mir, dafür ist meine Hand viel zu klein. Mit dem kleinen Finger wird der Kieferwinkel möglichst nach oben gezogen. Und genau, Druck auf Mundhöhle, auf die Weichteile, Mundboden, Augen sollte natürlich vermieden werden. Und ja, dann können wir den Beatmungshub applizieren. Ring und Mittelfinger liegen optimalerweise auf dem Unterkieferknochen des Patienten. Ja? Genau. Dann, wenn das nicht klappt, dann ist eigentlich die erste Eskalationsstufe der doppelte C-Griff. Das heißt, wir geben den Beutel jemandem anders oder wir stellen unser Beatmungsgerät so ein, dass das Beatmungsgerät den Hub abgibt und umgreifen quasi mit zwei C-Griffen die Maske, sodass sich über der Maske eigentlich ein O bildet. Ja? Wie man das macht, habe ich gerade schon erklärt, nur halt mit beiden Händen. Und die letzte Eskalationsstufe, die aus meiner Sicht der Standard sein sollte, zumindest im OP, aber da renne ich gegen Wände, ist die sogenannte VE-Technik oder Tena Eminence Grip. Dabei liegen nämlich der Daumen und der Daumenballen auf der Maske und die vier übrigen Finger greifen um den Kieferwinkel, sodass man mit dem Daumen die Maske dicht auf das Gesicht drückt und mit den übrigen Fingern den Unterkiefer nach oben ziehen kann und somit die oberen Atemwege freimachen kann. Der Vorteil dieser Technik ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, aber man kann mit den Daumen die Maske zumindest genauso gut dicht halten wie mit dem doppelten C-Griff. Und gleichzeitig hat man mit den übrigen vier Fingern deutlich mehr Kraft, um den Unterkiefer nach oben zu ziehen. Ja, und damit die oberen Atemwege frei zu machen. Und ich kann sagen, dass ich, seitdem ich das mit dieser Technik mache, und ich mache das fast nur noch so, keinen Güteltubus mehr gebraucht habe in OP-Einleitungen. Weil man damit eigentlich fast jeden Atemweg bebeutelt kriegt. Gleichzeitig möchte ich jetzt...
Wobei man nicht mehr beutelt, ne?
Was?
Wobei man ja nicht mehr beutelt.
Wobei man nicht mehr beutelt. Da möchte ich nämlich das nächste drauf eingehen, nämlich die Applikation des Beatmungshubes. Ganz klassisch machen wir das ja mit Beatmungsbeuteln. Dafür braucht man eine freie Hand, beziehungsweise binden eine zusätzliche Kraft, der diesen Hub appliziert. Ich möchte, wenn verfügbar, für die Benutzung von entweder dem Narkosegerät oder dem Beatmungsgerät plädieren, Besonders wenn das Beatmungsgerät sollte allerdings einen Pressure-Modus haben und nicht nur einen volumenkontrollierten Modus. Das wäre in dem Fall schon wichtig. Wo sehe ich die Vorteile in der Verwendung? Wenn ich beim Pressure-Mode zum Beispiel bei meinem Primus einen Druck einstelle, zum Beispiel gibt den Beatmungshub mit einem Druck von 18 Millibar ab, dann tut er das und dann tut er das auch zuverlässig und benutzt auch keine höheren Drücke. Während ich beim Beutel, selbst wenn ich das Ventil so einstelle, trotzdem durch starkes Drücken einen höheren Druck zustande bringe. Und gerade in den Stresssituationen, wo es nicht klappt, neigen wir dazu, doller zu drücken, weil wir aufgeregt sind. Und deswegen glaube ich, dass das mit dem Beatmungsgerät auch gut geht. Was ich übrigens auch zumindest im RTW mit den Beatmungsgeräten aus dem RTW mache, dass ich mir heutzutage, haben die ja fast alle auch einen druckkontrollierten Modus, dass ich mir das Beatmungsgerät anmache, druckkontrollierten Modus anmache, da meistens stelle ich 18 ein, weil ich es irgendwann mal so gelernt habe, 18 Millibar einstelle, vielleicht noch einen kleinen Piep und die Patienten dann auch so in diesem VE-Griff bebeutel. Dazu gibt es, daher habe ich es nämlich, einen wunderschönen kurzen Artikel von Joachim Unger bei Das Foam, den ich auch in den Shownotes verlinken werde, dass ihr das nochmal nachlesen könnt. Aber diesen VE-Griff finde ich super und ich bin ganz klar für eine maschinelle Beatmung, wenn verfügbar. Ja. Kommen wir noch ganz kurz auf Oro- bzw. nasopharyngale Tuben. Das sind typischerweise Wendel- bzw. Güteltuben, die da gemeint sind. Es gibt noch so ein paar andere, aber die haben sich eigentlich in Deutschland aus meines Wissens nicht durchgesetzt. Also ich kenne nur Wendel oder Güteltuben. Güteltuben gibt es in mehreren Größen. Das sind die oropharyngealen Tuben. Die richtige Größe wird in Lehrbüchern immer so schön von den Schneidezähnen abgeschätzt. Das heißt, man legt den Güteltubus in Projektion auf die Schneidezähne und guckt dann, ob er, wenn man das da so drauf legt, so schön möglichst vor dem Kehldeckel, beziehungsweise nicht vor dem Kehldeckel, sondern vor der Glottis zum Liegen kommt. Ja, also oberhalb des Larynx. Größe 5 ist die größte Größe. Das ist die große erwachsene Größe. 4 ist normale Erwachsenengröße. Und dann geht das runter bis Doppel-Null. Doppel-Null sind Säuglinge. Die Tabelle steht in unserem Skript drinne und da könnt ihr einmal reingucken. Irgendwie kann ich in diese Tabelle kein Doppel-Null eintragen.
Ja, das mache ich für dich.
Okay. wenn man einen zu kleinen...
Doppel-Null, britischer Geheimdienst, das dürfen nur einige wenige.
Ja. zu kleine Güteltuben haben das Problem, dass sie den Zungengrund nicht vernünftig anheben. Und somit die Maskenbeatmung nicht erleichtern. Zu große Güteltuben, und ich glaube, da muss man gerade im OP eher drauf aufpassen, dass man nicht einfach immer den größten angereicht bekommt, haben die Gefahr, dass sie die Epiglottis nach unten drücken, weil sie direkt davor sind und somit das Ganze auch unmöglich machen. Kurz zur Technik des Einführens, den Kopf des Patienten in Neutralposition bringen, Öffnen des Mundes, zum Beispiel mittels Kreuzgriff, den Güteltubus mit der Öffnung nach kranial, also die Konvexität nach unten, der ist ja so ein bisschen konvex, in die ersten zwei Drittel des Mundes einführen, dann den Güteltubus einmal um 180 Grad drehen und hinter die Zunge drehen, schrauben, wie auch immer. Und dann zeigt die Konvexität nach kranial und die Öffnung nach kaudal und dann sanftes Vorschieben, bis die Abschlussplatte auf den Lippen bzw. Schneidezähnen zum Liegen kommt.
So machen wir das.
Genau. noch ein kleines Gimmick, durch die feste Form, das ist ja so hartes Plastik bzw. sehr, sehr hartes Gummi, wenn man noch sehr alte Güteltuben hat, kann man das Ganze auch super als Beißschutz, um Endotrachealtuben zu schützen, damit der Patient die nicht zu zusammenbeißt, nutzen, wird gerne auf Intensivstationen gemacht. Der Güteltubus führt allerdings zu einem ordentlichen Würgereiz, wenn der Patient nicht komatös genug ist, weil er doch direkt auf die Rachenhinterwand stößt. Und jeder, der das schon mal probiert hat, weiß, dass das zu einem ordentlichen Würgereiz führt.
Du sprichst von deinem Covid-Abstrich, oder?
Zum Beispiel.
Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Kommen wir zum Wendeltubus. Den Wendeltubus gibt es in verschiedenen Größen von 12 bis 36 Charrière. Die Größe richtet, also die optimale Größe für den Patienten richtet sich nach der Öffnung des Nasenganges. Wobei wir immer den größtmöglichen Wendeltubus verwenden sollten, der passt. Verglichen mit den Gürteltuben sind die deutlich weicher und treffen, das ist ein Vorteil, die Pharynx-Hinterwand, dadurch, dass sie da durch die Nase eingeführt werden, nur eher tangential und führen dadurch zu deutlich weniger Würgereiz, weswegen wir es auch gut bei somnolenten Patienten oder Patienten nach einer Narkose anwenden können, um dort den Atemweg zu schienen. Zur Technik des Einführens. Fairerweise glitschen wir den Wendeltubus mit etwas Gleitmittel, bestreichen wir ihn etwas mit etwas Gleitmittel. Alternativ kann man auch beim tiefbewusstlosen Patienten den Speichel des Patienten aus dem Patientenmund benutzen. Den Tubus in das Nasenloch parallel zum harten Gaumen einführen und vorschieben unter leichter Drehbewegung bis zum Erreichen des Epipharynx. Dort den Wendeltubus so drehen, dass die schräge Tubusspitze nach dorsal zeigt und dann weiter gegen den Widerstand. Das ist nämlich der größte Widerstand, wenn man plötzlich hinten auf die Rachen, im Epipharynx auf die Rachenhinterwand trifft, dass man dann diesen Widerstand durch sanften Druck überwindet, dass der Tubus einmal um die Ecke glitscht und dann kann man ihn eigentlich ganz einfach reinschieben, bis er kurz vor dem vor dem Larynx liegt. Auch hier, und jetzt habe ich was Neues gelernt, was ich noch nicht wusste, die besseren Wendeltuben haben einen verschiebbaren Ring, so dass man die Einführtiefe einstellen kann. Das haben nicht alle. Und die sollte man so platzieren, dass das Atemgeräusch am lautesten ist, weil wenn es zu leise ist, sitzt der Tubus entweder zu weit oben oder zu weit unten und schon im Esophagus. Das heißt, über diesen Ring kann man dann auch die Tiefe einstellen. Das war mir vorher nicht bewusst. Ein zu weit eingeführter Wendeltubus liegt wahrscheinlich zu tief und im Esophagus ein zu wenig eingeführter liegt schient die Rachenhinterwand nicht richtig.
Also ich finde, das Komplexeste bei der Einlage des Larynx-Tubus ist, des Wendeltubus ist eindeutig, dass man das mit der schrägen Tubusspitze, die nach dorsal zeigt.
Ich habe da mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Ja, ich musste mir das auch erstmal.
Also ich glaube auch nicht, dass es so schwierig ist, Gott, wie du es erzählst.
Als Komplikation muss man sagen, kommt es beim Wendeltubus manchmal auch zu Nasenbluten. Das hat, glaube ich, jeder, der das macht, schon mal gesehen. Dass das wirklich richtig relevant ist, habe ich im OP noch nicht erlebt. Auf Intensivstationen hat man dann schon manchmal auch persistierendes Nasenbluten. Ein Pro-Tipp von Johannes. Man kann einige Kapnografien an die Wendeltuben anschließen. Zum Beispiel, also meistens die im Hauptstromverfahren messen, da zum Beispiel die vom C3, ist ja doch in Deutschland verbreitet, und kann so zumindest ein qualitatives Monitoring machen.
Genau, eine Kurve kann man generieren.
Genau, man sollte den Wert nicht glauben. Das Foam hat da ganz über das Ganze auch schon einen Artikel geschrieben, den haben wir auch schon mal verlinkt und werden den auch nochmal wieder verlinken.
Genau, haben wir auch schon mal ein Kochrezept zugemacht. Ja. Vor 3 oder 4 Folgen, glaube ich, war das.
So, jetzt habe ich genug geredet über die nicht-invasiven Techniken. Wenn ihr Anmerkungen, Meinungen dazu habt, schreibt gerne. Jetzt kommt Johannes mit dem nächsten Schritt zur Invasivität.
Ja, und zwar die supraglottischen Atemwegshilfen. Supraglottische Atemwegshilfen, weit verbreitet mittlerweile, sowohl in der Anästhesie als auch in der Präklinik. Auf Intensivstationen findet man die tatsächlich eher selten, da werden sie meistens rausgerupft, um dann vor der Umintubation oder werden verwendet, wenn man in einer Candid-Intubate-Situation ist. Und zwar unterscheidet man einmal in Larynxmaske und Larynx-Tube. Es ist so, und das möchte ich einmal vorwegschieben, dass man sagt in der SI-Leitlinie prähospitales Atemwegsmanagement, dass man die supraglottische Atemwegshilfe verwenden soll in der Präklinik, die auch klinisch ausreichend ausgebildet werden kann. Jetzt ist es so, das habe ich gerade schon gesagt, Larynxtuben vor allen Dingen im Bereich der Präklinik, Larynxmasken vor allen Dingen im Bereich des OPs. Mhm. Bei uns gibt es keine Larynxtuben im OP-Bereich.
Nein.
Also das kann ich ganz klar sagen, nicht mal auf dem Atemwegswagen wird man einen Larynxtubus finden. Das heißt, wir können unsere Notfallsanitäter auszubilden oder Notärzten, die ausgebildet werden sollen, nicht beibringen, wie man einen Larynxtubus legt, obwohl es auf den RTWs keine Larynxmasken gibt. Auf dem NEF, wie es tatsächlich in Hildesheim ist, da muss ich gerade passen. Ich habe gestern an meinem Standort, wo ich gestern war, nachgeschaut, gibt es Larynxmasken bis zur Größe 3. Also auf dem Airway-Notarztkoffer für Kinder sind welche drauf. Aber gut, erstmal zur Larynxmaske. Die Larynxmaske besteht aus einem blockbaren Kaff, kann man sich vorstellen, unten. Und die legt sich so muschelartig, so habe ich mir das mal ausgedacht, über die Glottisebene. Und zusätzlich besteht sie aus einem Turus, in Anführungszeichen, an dem man dann den regulären Beatmungsbeutel oder das Beatmungsgerät anschließen kann. Man unterscheidet insgesamt Larynxmasken der ersten oder der zweiten Generation. Die erste Generation hat nur diesen Kaff und den Tubus. Und die Larynxmasken der zweiten Generation verfügen noch über einen separaten Kanal, über den man nach erfolgreicher Platzierung der Maske eine Magensonde einlegen kann, was wiederum die Aspirationsgefahr reduziert und eigentlich das Standardverfahren sein sollte. Wobei ich immer wieder doch überrascht bin, dass es nicht überall diese Masken der zweiten Generation gibt. Mhm. Nebenbefundlich sozusagen oder zusätzlich neu gibt es jetzt die Eye-Gel-Masken. Ich spreche es jetzt mal so aus, oder Igelmasken, aber es heißt Eye-Gel, weil es sich um ein Gel handelt. Und der Kaff ist so aus einem Schaummaterial. Und der formt sich sozusagen an den Rachenbereich an und dichtet einfach besser ab. Und man braucht weniger Druck, um einen sicheren und besseren Aspirationsschutz zu gewährleisten. So sagt es zumindest der Hersteller. Und der verfügt über seiner Webseite oder auf seiner Webseite auch über circa 15 Studien, die das belegen sollen. Eine ist exemplarisch auch in unserem Atemwegskript zu finden. Es gibt eigentlich nur noch einmal Larynxmasken. Früher wurden die alle mehrfach verwendet, aber das ist ja auch hygienisch, sowohl in der Klinik als auch in der Präklinik mittlerweile schwierig umzusetzen. Für Kinder ist es so, dass die Larynxmaske als Atemwegsdevice der Wahl empfohlen wird. Auch wirklich als definitive Atemwegssicherung, zumindest im Rahmen der Präklinik, wenn der Notarzt nicht über die notwendige Routine in der Atemwegssicherung oder in der endotrachealen Intubation von Kindern verfügt. Was ja heutzutage ja doch relativ häufig ist, möchte ich mal so sagen. Larynxmasken gibt es in Größen von 1 bis 6, wobei es auch noch eine 1,5er und eine 2,5er gibt. Man muss sich eigentlich nur merken, für Kinder relevant ist alles von 1 bis 3. Darüber 3, 4, 5, 6 sind sind Erwachsenen-Larynxmasken. Bei uns kann man standardmäßig sagen, eine 4er-Larynxmaske für Frauen, eine 5er-Larynxmaske für Männer, eine 6er-Larynxmaske für Hühnen. Für keinen hier Anwesenden auf jeden Fall.
Wie häufig hast du die verwendet mal bisher?
Die 6er?
Ja.
Ehrlich gesagt, noch nie. Die ist von der offiziellen Herstellerangabe sortiert in den Körpergewichtsbereich über 100 Kilo. Und ich bin ja mit Larynxmasken, ich verwende die ja sowieso eigentlich nur im OP. Mhm. Und ein Patient, der über 100 Kilo wiegt und jetzt nicht zufällig 2,10 Meter groß ist.
Welche Farbmarkierung hat die eigentlich?
Weißt du also was? Unsere Larynxmasken haben keine Farbmarkierung. Ich weiß nicht, ob deine Larynxmasken Farbmarkierungen haben.
Ach nee, Larynxdomen haben wir aber. Ja, ach, die Güdel, ja, ich weiß nicht, lange keiner mehr gelegt irgendwie. Hm.
Also, ja, siehst du? Da zeigt sich nämlich die Chirurgin jetzt, ne? Also. Ja. Nein, also ich über 100 Kilo verwende ich eigentlich keine Larynxmaske mehr. Es gibt da auch andere, die verwenden das selbst in Bauchlage. Ich arbeite dann gerne an meinem Intubationsskill.
Ja, ich intubiere die auch alle. Ich habe da zu viel Schiss. Wobei es auch Leute gibt, die schwören drauf, dass man
genau. In
allen möglichen
für jegliche OP sozusagen verwenden kann.
Man muss aber sich klar sein, wenn man nicht schnell rankommt, so eine Larynxmaske verrutscht doch mal zwischendurch.
Genau.
Oder wenn der Patient gegenpresst. Ja.
Genau. So, wie legt man das Ganze ein? Wichtig, die Larynxmaske ein bisschen einglitschen. Das ist genau wie mit dem Wendeltubus, also fairerweise nicht den Speichel des Patienten nehmen, sondern ein ordentliches Gleitgel. Nicht das Instiller-Gel, ne?
Was man für Katheter einlacht,
dann ist der ein bisschen taub im Bereich der Mundhöhle. Den Mund öffnen, wie das genau geht, hat euch Torben schon sehr mit vielen Worten dargelegt. Kreuzgriff oder S-Mark-Handgriff, da gehen die Meinungen auseinander. Ich nehme den Kreuzgriff dafür. netterweise, ich beschreibe das jetzt so, wie man es machen sollte, wenn man alleine ist oder wenn man derjenige ist, der den Atemweg managt. Normalerweise bei einer Narkoseeinleitung ist es natürlich so, dass jemand die Maske, man muss nur den Mund öffnen und der Anästhesist oder die Narkosepflege, je nachdem, wie man sich aufgeteilt hat, legt dann die Maske ein. Die Larynxmaske wird am Gaumen entlang geführt, bis ein federnder Widerstand auftritt.
Am Gaumen entlang ist, glaube ich, etwas, was wichtiger ist, als man so denkt. Das ist, also dass man es nicht über die Zunge schiebt.
Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo man sonst das langschieben könnte. Aber das ist wieder sowas, was man so selbstverständlich irgendwo macht.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, die Zunge muss vorne bleiben. Ja, und das meine ich nicht, dass man mit einer Mägelzange die Zunge vorne festhält, damit die vorne bleibt, sondern man schiebt es oben am Gaumen entlang und dann bleibt die eigentlich, wenn es gut eingelischt ist, die Zunge automatisch vorne und fällt nicht nach hinten. Ist ein Einführen bzw. eine Beatmung nicht problemlos möglich, so kann es sein, dass die Maske umgeschlagen ist. Was macht man dann? Man fährt erstmal mit dem Finger den Gaumen entlang. Dafür sollte man sicher sein, dass die Narkose tief genug ist, weil die Patienten sind ja regelhaft nicht relaxiert. Nicht, dass sie irgendwie zubeißt, es wäre doof. Dann kann man entweder die Maske hinten noch tasten und sozusagen den Pinöpel der Larynxmaske, die Spitze umschlagen. Das geht meistens allerdings nicht, da muss man die Maske rausziehen, neu einführen und das macht man dann, indem man wirklich mit dem Finger bis nach unten hinfährt. Ja. Im Endeffekt liegt die Larynxmaske dann vor der Glottisebene mit dem Kaff und schließt das Ganze ab. Es gibt natürlich Kontraindikationen für die Anwendung der Larynxmaske. Das ist einmal, die sind alle relativ, weil im Notfall gelten die natürlich nicht. Aber es ist der nicht nüchterne Patient. Mhm. Das sind Verletzungen im Gesichtsbereich und gastrointestinale Blutung, vor allen Dingen obere, wegen der erhöhten Aspirationsgefahr. Und die Larynxmaske bietet halt keinen Aspirationsschutz. Da ist der Goldstandard einfach die endotracheale Intubation. Was gibt es für Komplikationen? Was kann man dagegen tun? Komplikation 1, der Patient lässt sich nicht beatmen. Ich habe es gerade schon gesagt, das könnte daran liegen, dass die Maske umgeschlagen ist. Oder der Klassiker, intraoperativ die Narkose ist einfach zu flach und der Patient presst gegen und es reicht einfach nicht, was das Gerät an Druck aufbauen kann dafür, dass noch was reingeht. Also entweder Lösung, Maske neu platzieren, gegebenenfalls mit dem Finger die Maske führen bis unten hin. Und wenn das nicht zum Erfolg führt, sollte man die Narkose vertiefen, beziehungsweise wenn sie umgeschlagen ist. Und zweites Problem, Larynxmaske lässt sich nicht platzieren oder sie ist einfach nicht dicht, dann ist sie auch entweder umgeschlagen oder die Maske ist zu groß oder zu klein. Was wird da wohl die Lösung sein? Man nimmt eine andere Maske. Die zweite supraglottische Atemwegshilfe ist der Larynxtubus. Ein Gerät, wie gesagt, oder ein Atemwegsdevice, was wir nur in der Präklinik nutzen. Der Larynxtubus ist ein Tubus, der aber einen deutlich größeren Durchmesser als ein Endotrachealtubus hat. Mhm. Und zwei Cuffs hat, die übereinander platziert sind, mit einem Murphy-Auge dazwischen oder mit einem Beatmungsloch. Der eine Kaff ist der ösophageale Kaff, der untere. Der sitzt halt, wie der Name schon sagt, in der Speiseröhre. Und der obere Kaff ist deutlich größer und dichtet den Rachen nach oben ab. Und bei richtiger Positionierung wird es so sein, eben, dass der untere Kaff in der Speiseröhre zu liegen kommt und die Beatmungsöffnung im Prinzip direkt vor der Glottisebene liegt. Sodass man da einen Druck aufbaut und schön die Luft in die Trachea pustet. Dadurch hat man durch die Cuffs einen gewissen Aspirationsschutz, aber auch der kommt nicht an den Goldstandard der endotrachealen Intubation heran. Und da kommt jetzt Ines Farbe ins Spiel, weil der Larynxtubus wird immer als Set geliefert. Es ist immer eine Größe und eine Blockerspritze sozusagen zusammen. Wobei in den präklinisch gepackten Sets es eigentlich immer so ist, dass verschiedene Larynxtuben im Set sind und eine Blockerspritze, weil die Blockerspritze ist universell. Und deshalb ist die Farbkodierung wichtig, weil der Larynxtubus hat der Connector fürs Beatmungsgerät eben eine Farbe. Da gibt es transparent, weiß, grün, orange, gelb, rot oder violett. Und diese Farbkodierung deckt sich mit einem gewissen Volumen in der Blockerspritze, die man braucht, um beide Cuffs zu blocken. Und deshalb immer zum Beispiel orange zu orange oder gelb zu gelb. Die Größenwahl Tubus erfolgt anhand der Körpergröße des Patienten und bei Kindern auch nach dem Gewicht. Larynxtuben für Kinder werden eben primär eigentlich nicht empfohlen, sondern werden Larynxmasken empfohlen. Ich habe auch gestern wieder auf dem NEF geguckt. Tatsächlich vorhandene Larynxtuben waren nur gelb, rot und violett. Gelb ist für Erwachsene unter 155 cm Körpergröße, rot 155 bis 1,80 m und violett halt größer als 1,80. Aber der transparente Larynxtubus ist zum Beispiel gedacht für Neugeborene unter 5 Kilo. Mhm. Also auch dafür gibt es theoretisch Larynxtuben. Die genaue Tabelle findet ihr wieder im Skript. Die Indikation, ganz klar, bewusstloser Patient, Reanimation und Unmöglichkeit der endotrachealen Intubation, Kontraindikation wieder relativ, Verletzung im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich, einfach weil das Ding ein Riesen-Oschi ist und man das blind einführen muss. Dann Erbrechen und nicht nüchterne Patienten, weil kein vollständiger Aspirationsschutz und obere gastrointestinale Blutung. Wie legt man das Ganze ein? Patientengröße bestimmen oder Gewicht, die richtige Größe wählen, Tubus wieder einglitschen, wieder kein Instillagel benutzen, obwohl das relativ egal ist, weil den Patienten werden meistens länger nicht wach, die sowas bekommen. Mund öffnen, Kreuzgriff benutzen, Tubus einführen bis zur Zahnreihenmarkierung. Die haben alle eine Zahnreihenmarkierung und dann mittels farbkodierter Spritze passend zum Tubus-Konnektor die richtige Menge an Blockvolumen sozusagen applizieren, Beatmung konnektieren und ganz, ganz wichtig, beim Larynxtubus, wie bei allen Beatmungsformen eigentlich muss man sagen, aber hier die Kapnographie nutzen. Weil es ist relativ häufig, dass man dazukommt zu einer Reanimation oder man den einlegt, es pfeift an allen Ecken und kann irgendwie vorbei. Der Kaff sitzt auch nicht so richtig. Und da hat man kein Monitoring der Beatmung. Und dafür ist die Kapno halt ganz, ganz wichtig, dass man da eben eine ordentliche Kurve generiert, im Prinzip wie bei der endotrachealen Intubation. Da möchte Torben was zu sagen, der guckt schon so.
Ja, genau, zwei Sachen. Zum einen, dass die Kaffdruckkontrolle beim Larynxtubus relativ, dass die wichtig ist. Ich glaube, das halte nicht nur ich für wichtig, weil die applizierten Kaffdruckmengen durch diese Spritzen meistens sehr, sehr hoch sind, was doch zu erheblichen Schäden führt. Gerade bei längerem liegenden Larynxtubus, die führen auch zu einem verminderten venösen Rückstrom. Das gleiche gilt auch für die Larynxmaske. Zum Zweiten, wenn man den Larynxtubus blockt, halte ich ihn, also das ist so ein, ich weiß gar nicht, ob man das, halte ich ihn so ein bisschen im Mund fest, weil beim Blocken kommt das Ding nochmal ein ganzes Stück nach oben. Durch den oberen Kaff drückt sich das so ein bisschen raus. Genau. Und einfach, weil es mir schon mal passiert ist, achtet auf diese Zahnprothesen mit diesen Metallspangen. Ja, oben, weil daran habe ich mir schon mal den Kaff von so einem Larynxtubus aufgerissen. Genau, das einzige Mal, dass so ein Larynxtubus nicht geklappt hat, weil ich da an diesen Metallspangen diesen Tubus aufgerissen habe.
Genau.
Den Kaff aufgerissen
habe. Du hast schon was vorweggenommen, was ich aufgeschrieben hatte beim Troubleshooting sozusagen. Der Kaff, der Tubus drückt dir immer wieder nach oben. Das liegt daran, dass der obere Kaff, der eigentlich im oberen Faringsbereich halt abdichtet, sich nach oben ausdehnt, wenn du den aufdrückst, und dann kommt der Tubus dir immer wieder entgegen. Möglichkeit 1, du hältst ihn so, wie du gesagt hast, fest und drückst ihn quasi aktiv nach unten. Mhm. Und Möglichkeit 2 ist, und das ist, glaube ich, so ein häufigeres Problem auch, dass man einfach einen zu großen Larynxtubus gewählt hat. Mhm. Weil es ist ja auch gerade in der Präklinik so, da ist man ja immer geeicht auf gewisse, man kriegt immer violett so ungefähr, gefühlt.
Gut, sind wir in der Klinik ja auch, ne?
Ja, ist bei uns ja auch so. Ich sag nur nicht, das macht's ja nicht richtiger. Ja. Also da kann helfen, einen kleineren zu nehmen. Ansonsten war der Larynxtubus ja ein bisschen, sage ich mal, in Verruf geraten, weil man eine Studie gemacht hat, die ein schlechteres Outcome für Patienten gezeigt hat, die im Rahmen der Reanimation mit einem Larynxtubus versorgt wurden. Woran das eigentlich liegt, auch im Rahmen der Studie, weiß eigentlich keiner. Und es ist einfach nur zu vermuten, dass der Larynxtubus doch nicht so eine einfache und komplikationslose Oxygenierungsmöglichkeit bietet, wie man immer denkt. Daher dringend erforderlich, dass man auch den Larynxtubus beübt.
Mhm. Und nicht nur am Phantom
muss man. Und nicht nur am Phantom, sondern eben am Patienten, und dass man es regulär überwacht. Die Beatmungssituation genauso, als wenn man den Patienten ganz normal endotracheal intubiert hätte. Mhm. Das ist mir persönlich wichtig, das möchte ich gerne mit auf den Weg geben. So, jetzt machen wir weiter mit der endotrachealen Intubation, was ja die logische Folge der supraglottischen Atemwegssicherung ist. es ist ja einfach so, Torben, Intubation ist immer mit Stress fürs ganze Team assoziiert, aber gleichzeitig auch eine Tätigkeit, die für Notärzte, die jetzt so nicht aus unserer Fachrichtung kommen, sondern so wie Ines, zum Beispiel Chirurgen sind, ja, Entschuldigung, Ines, die dann doch irgendwie ordentlich aufgeregt manchmal sind. Ines jetzt vielleicht nicht ganz so, weil sie schon in ihrem Berufsleben vor 735.000 Mal gesehen hat, aber gerade Internisten oder so, die jetzt nicht jeden Tag auf der Intensivstation arbeiten, für dieses Jahr doch ziemlich aufregend. Und leider ist es so, dass man die Intubation ja an wirklichen Patienten eigentlich nur im Bereich der perioperativen Anästhesie erlernen kann. Und selbst unter optimalen innerklinischen Bedingungen mindestens 150 erfolgreiche Intubationen erforderlich sind, um eine First Pass Success, also eine Intubation im ersten Intubationsversuch mit einer Erfolgsrate von 85% erreichen zu können. Dafür ist es nach wie vor so, dass das Erlernen am Phantom oder am Simulator überhaupt nicht ausreichend ist, genauso wenig wie das Lernen durch Zuschauen, also wie man das früher so gemacht hat. Da das Lernen sozusagen oder das Visualisieren des Ganzen in diesem engen Kehlkopfbereich kaum funktioniert, weil man ja einfach über die Schulter gucken kann man es nicht sehen. Ich habe für mich persönlich da so ein bisschen die Abhilfe geschaffen, dass ich dann eigentlich, wenn ich meinem PJ das erste Mal zeige oder ein paar Monaten, dass ich dann das Videolaryngoskop nehme mit konventionellem Spatel und den Leuten da demonstriere, wo man eigentlich hin will und wie man es denn optimalerweise macht. Ich weiß, das machst du genauso. Aber Torben, was ist denn so dein Standardablauf, wenn du eigentlich einen Patienten intubieren willst?
Genau. Also erstmal müssen wir das benötigte Material vorbereiten. Da gibt es wunderschöne Listen. Wir haben hier einmal einfach in schnöder tabellarischer Form. Es gibt viele Foamit-Quellen, die das viel, viel schöner verpackt haben. Aber wir brauchen für eine Notfallintubation einen Absaugkatheter mit laufender Absaugung, also für den nicht nüchternen Patienten, einen passenden Endotrachealtubus mit Führungsstab und am besten noch einen Tubus in einer Nummer kleiner, greifbar. Der muss jetzt nicht, aber jemand muss wissen, wo er liegt und ihn sofort hervorzaubern können. Ein Beatmungsbeutel mit Reservoir bzw. Demandventil oder, wenn ihr das wie ich macht, das Beatmungsgerät mit einer Maske drauf, das Laryngoskop mit einem passenden Spatel, eine möglichst aufgesetzte Blockerspritze, Fixierungsmaterial, die Medikamente, die wir so brauchen und ein komplettes Monitoring am Patienten, das heißt für mich, für die Intubation, die Pulsoximetrie, das EKG und die Blutdruckmanschette am Patienten plus die Kapnographie vorbereitet.
Ja, und denkt an Push-Dose-Pressors oder Acrinor aufgezogen, auch als Medikament schon zur Einleitung.
Genau. Auf Intensivstation auch gerne schon der laufende, in niedriger Dosis laufende Atrenolperfusor. Die Patienten werden oft doch deutlich schlechter, wenn man da Narkose macht.
Genau.
Genau. Nachdem man diese Vorbereitung gemacht hat, sollte man einmal mit dem Team, gerade mit dem Nicht-OP-Anästhesie-Team, durchsprechen, was man jetzt vorhat. Auch selbst die erfahrene Intensivschwestern arbeitet ja oft mit vielen verschiedenen Leuten zusammen, sodass einmal klar ist, was machen wir jetzt, was sind die nächsten Schritte, im Endeffekt ein 10-for-10, was man dann macht. Währenddessen macht man schon die Präoxygenierung. Die Präoxygenierung heißt, wir geben dem Patienten Sauerstoff. Das machen wir hochdosiert Sauerstoff, am besten rein Sauerstoff. Was wollen wir dadurch erreichen? Wir wollen eine sogenannte Denitrogenisierung erreichen. Das heißt, wir wollen den Stickstoff aus der Lunge auswaschen. Entweder wir machen das über 4 Minuten, alternative Sachen und das betrifft jetzt hauptsächlich wieder den OP, ist, wenn wir ein expiratorisches Sauerstoff messen, können wir einfach auch gucken, dass dieser expiratorische Sauerstoff möglichst über 85% liegt. Dann haben wir auch, wenn wir das messen, dann haben wir auch abseits einer von 4 Minuten eine suffiziente Präoxygenierung bzw. Denitrogenisierung erreicht. Alternativ wird auch manchmal beschrieben 8 tiefe Atemzüge. Da muss man den Patienten natürlich aktiv zu
motivieren.
Dann zumal 8-mal tief einatmen schon die Vorstufe zu einer Hyperventilation ist, muss man auch ehrlich sagen. Dann sollten wir uns möglichst den Patienten schon so weit optimal lagern, wie das ein wacher Patient mit sich machen lässt. unter die Narkoseeinleitung, die haben wir an anderen Stellen schon häufiger besprochen, ganz normal machen. Wenn der Patient tief schläft, dann öffnen wir den Mund mittels Kreuzgriff, verdrängen die Zunge mit dem Laryngoskop zur linken Seite, das heißt, wir gehen am rechten Seite des Zunge rein und drängen sie nach links rüber. Wir gehen dabei Schritt für Schritt unter Sicht nach vorne. Ein häufiger Fehler von Anfängern ist, dass das Laryngoskop gleich bis zum Anschlag im Patienten versenkt wird und sie dadurch direkt in den Ösophagus gucken und die Stimmbandebene dadurch nicht darstellen können. Dann versuchen wir, die uns erstmal zu orientieren, möglichst als allererstes die Epiglottis darzustellen, dann die Stimmbandebene. Wir versuchen in die Umschlagfalte der Epiglottis rein und durch leichten Druck nach oben. Spitze betonen ist das Stichwort an dieser Stelle. Öffnet sich die Epiglottis und wir können die Stimmbandebene sehen.
Aber nicht hebeln.
Genau. Dann Einführen des Endotrachealtubuses, direkt danach blocken. Und Lagekontrolle mittels Kapnographie und Auskultation. Generell, gerade in aufgeregten Situationen, neigen wir dazu, den Tubus zu weit vorzuschieben. Weiter als 25 Zentimeter ist eigentlich auch für einen großen Patienten immer falsch.
Genau.
Oder sehr, sehr selten nur richtig, möchte ich mal so rum sagen. Wenn wir sicher sind, dass der Tubus gut liegt, fixieren wir den mit dem zu uns zur Verfügung stehenden Fixierungsmaterial und dann ist das Ganze weitestgehend fertig. Ich spare mir jetzt die Routine-Narkose-Einleitung, über die man sicherlich auch noch sprechen kann. Im Endeffekt ist das das Gleiche, nur dass wir noch Zwischenbeatmungen machen und einige Schritte weglassen können.
Genau. Ich denke auch, das ist eigentlich die Intubation, ist glaube ich das Ganze von dem Skript, was die Leute am häufigsten dann außer Beutelmaskenbeatmung machen.
Ja, ja, zumindest die, die in der Anästhesie tätig sind. Ja,
ja, genau. Die, die in der Anästhesie tätig sind. Das war der erste Teil unseres Atemwegskripts. Wir haben vorher uns darauf geeinigt, wir machen ganz kurz jetzt noch unser Kochrezept und unser Medikament des Monats, um dann den Podcast abzuschließen mit dem Rest dieses Skriptes.